Herr Professor Spitzer, Sie berichten in Ihrem Vortrag, dass Gefühle von Einsamkeit ebenfalls das Schmerzzentrum aktivieren im Gehirn oder zumindest Strukturen, die an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind. Woher kommt das oder warum ist das so?
Nun, Warum-Fragen sind ja Fragen nach dem sogenannten Ultimate Cause, wie die Evolutionsbiologen sagen, also nach der evolutionären Ursache. Und diese Frage kann man sich in der Tat stellen, und der Grund ist wahrscheinlich ganz einfach der, dass die Evolution erstens immer mit dem nur handhaben und umgehen kann und es verbessern kann, was schon da ist. Und natürlich viele Wesen Schmerzbereiche haben, weil Schmerzen für etwas gut sind, nämlich für die Integrität unseres Körpers. Und für Gemeinschaftswesen, wie wir Menschen es nun mal auch sind, bei denen geht es eben nicht nur zum Überleben um die Integrität des Körpers, sondern auch um die der Gruppe. Sodass letztlich für unser Überleben, um es mal ganz plakativ zu sagen, ist unser Körper wichtig und unsere Gruppe wichtig. Wenn beides nicht mehr tot, sind wir beides mal tot. Und genau deswegen hat bei uns Gemeinschaftswesen dann das Schmerzzentrum eben auch das Monitoring und die Reaktion auf akute Vereinsamung übernommen, weil die eben für uns auch so mit so vielen Risiken im Leben verbunden ist.
Was bedeutet dies an Erkenntnis für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden?
Nun, jeder Kliniker wusste im Grunde schon immer, dass wenn chronische Schmerzpatienten dann auch noch ein Beziehungsproblem bekommen, dass dann die Schmerzen zunehmen. Und dass dann auch mal der Fall eintreten mag, dass tatsächlich die Medikamentendosis der Schmerzmittel erhöht werden muss, weil es immer schwieriger wird, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Ja. Der Volksmund, Einsamkeit schmerzt, der hat recht. Und das hat die Neurowissenschaft gerade in den letzten Jahren sehr eindrucksvoll bestätigt.
Bedeutet dies auch, dass es für Schmerzpatienten sehr wichtig ist, dass sie sozial integriert sind, dass sie in intakten Beziehungen leben, möglichst intakten Beziehungen auch? Welche Rolle spielen Selbsthilfegruppen in diesem Zusammenhang?
Nun, Sie haben es im Grunde schon beantwortet. Ja, es ist ganz wichtig, das soziale Netzwerk eines Schmerzpatienten bestimmt sehr wesentlich das Schmerzerleben und soziale Beziehungen bis hin zu Betrachten einer geliebten Person, das ist nachgewiesen im Scanner, regelt das Schmerzzentrum herunter, ist also gut gegen Schmerzen. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass wer jetzt kein großes soziales Netzwerk hat, über Selbsthilfegruppen und andere soziale Aktivitäten letztlich therapeutisch direkte Vorteile zieht.
Sie haben auch berichtet von amerikanischen Untersuchungen, wo man Versuchspatienten, Probanden in den Magnetresonanztomographen geschoben hat und die gelernt haben, ihr Schmerzzentrum oder die Schmerzmatrix im Gehirn zu beeinflussen. Können Sie das nochmal beschreiben?
Ja, man hat sozusagen über den Magnetresonanztomographen Feedback dahingehend bekommen, wie aktiv das eigene Schmerzzentrum gerade ist. Das ist etwa mit 5 Sekunden Verzögerung möglich. Und erlaubt einem, wenn man so will, mit sich selber zu experimentieren. Nämlich man sieht, so als zum Beispiel als Feuerchen dargestellt, sein eigenes Schmerzzentrum mehr oder weniger brennen. Ja? Und wenn es stärker brennt, dann tut es eben mehr weh. Ja? Und es ist wichtig, dass man dann eben lernen kann, so mit sich umzugehen, dass dieses Flämmchen so klein wie möglich ist. Und wenn das dann tatsächlich der Fall ist, dann wird tatsächlich das Schmerzerleben positiv, also in dem Sinne verringernd, beeinflusst. Man kann also sein eigenes Schmerzzentrum lernen, herunterzuregeln.
Nun gibt es ja Verfahren, das sogenannte Biofeedback, was ja mit ähnlichen Mechanismen arbeitet. Der Patient bekommt ein Signal über seinen Körper. Gibt es denn oder ist das vergleichbar? Denn man kann natürlich Schmerzpatienten nicht, wie Sie auch gesagt haben, einfach in die Röhre schieben zum Training. Das ist nicht finanzierbar.
Es ist richtig. Das Biofeedback bzw. eine Reihe von Biofeedback-Verfahren funktionieren ja so ähnlich. Ich will mal sagen, dass das Plus des Scanners ist, dass die Rückmeldung, wenn man so will, objektiv ist und relativ schnell. Es mag eigenartig klingen, dass jemand, der fühlt ja seine eigenen Schmerzen auch, dennoch kann er da im Grunde genommen auch leider auch mal daneben liegen, wenn er sozusagen die Aktivität seines eigenen Schmerzzentrums direkt gespiegelt bekommt, kann er das nicht. Und deswegen klappt das Training ganz offensichtlich besser, denn dreimal eine Viertelstunde und man hat es im Griff sozusagen. Das geht beim Biofeedback langsamer, aber Sie haben richtig gesagt, es ist auch billiger mit anderen Methoden, weswegen dieses Feedback mittels Kernspintomograph bislang noch nicht allgemeine Anwendung gefunden hat. Es ist einfach zu teuer.
Aber die Ergebnisse belegen natürlich, dass es möglich ist, dass man seinen Schmerz lernt zu manipulieren, zu beeinflussen, zu steuern.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Schmerzen sind tatsächlich ein komplexes, subjektives Geschehen, natürlich mit Korrelaten im Gehirn. Und als Psychiater werde ich immer wieder angesprochen, ach Herr Doktor, ich hab's doch nicht an der Birne, ich hab doch da meine Schmerzen und die sind natürlich im Körper und genau deswegen brauche ich doch diesen ganzen Psycho-Schnickschnack überhaupt nicht. Wer so denkt, der denkt wirklich zu einfach. Ja. Bei jedem Menschen unterliegen Schmerzen ganz vielen psychologischen Einflussfaktoren. Und das Schöne ist, die haben wir tatsächlich verstanden und die kann man zumindest zum Teil selber in den Griff bekommen. Deswegen ist es nicht so, dass man die Schmerzen einfach nur passiv denen ausgeliefert ist, sondern man kann seine Schmerzen aktiv beeinflussen und zwar durch entsprechende psychologische Maßnahmen. Und das kann jeder Schmerzpatient für sich nutzen.
Sie haben heute bei der Ärztefortbildung einen kleinen Psychiatrie-Exkurs im Bereich der Depressionsbehandlung gemacht. Da sagen Sie, wichtig ist bei der Depression zunächst eine medikamentöse Therapie, damit die Patienten im Gespräch dann und in der Verhaltenstherapie therapierbar werden. Das ist doch vom Prinzip her ähnlich wie in der Schmerzmedizin auch.
Ich glaube, dass sich Gott sei Dank in der Medizin immer mehr herumspricht, dass wir heute den Patienten als Ganzen sehen. Und das ist nicht nur so simpel wie, naja, viel hilft viel, wir machen alles, was gut ist, sondern wir haben tatsächlich verstanden, wie es zusammengehen muss. Ja. Beim Depressiven ist klar, dass einfach nur helfend mit dem zu sprechen, ist gut gemeint, aber richtet die Biochemie nicht. Ja. Und wenn die Biochemie gerichtet ist, also wenn er wieder vom Erleben und Antrieb, Stimmung, wieder sich weniger depressiv fühlt, dann kann er auch seine Probleme besser anpacken, aber dabei braucht dann natürlich auch wiederum Hilfe. Deswegen ist nie die Frage, kriegen wir es mit Pillen weg oder kriegen wir es mit Reden weg, sondern die Frage ist, wie kombinieren wir was vernünftig, damit es insgesamt den nachhaltigsten Effekt hat.
Sie erwähnten bereits, dass natürlich zum Beispiel das Begucken von einem Foto des geliebten Menschen Einfluss auf die Schmerzverarbeitung hat. Nun sind das Experimente gewesen mit Studenten. Wagen Sie eine Aussage, was es vielleicht für Auswirkungen bei Patienten hat?
Da ist es nicht anders. Also auch da ist es ganz klar so, dass Menschen, die in einer guten Beziehung sind, wo die Beziehungsqualität stimmt, dass da das Schmerzerleben durch entsprechende Erlebnisse in der Paarbeziehung verbessert werden kann. Natürlich.